So, meine Damen, meine Herren, ich freue mich über einen vollen Raum und nach einem Videovortrag haben wir jetzt eine kleine Shell-Session. Alle, die mich kennen, ja, bitte die Tür hinten auch zumachen, wissen, dass ich ein großer Fan der Shell bin und insofern freue ich mich jetzt auf die Vorträge. Dankeschön.
Hallo. Mein Name ist Tobi und ich möchte euch heute ein bisschen was über die Bash erzählen und wie man sich die so ein bisschen einrichten kann. Und zu Beginn erzähle ich mal kurz, was so Motivation ist und warum ich überhaupt dazu kam. Das heißt, die grundsätzliche Idee ist erstmal, wenn ich anfange mit der Kommandozeile zu arbeiten, dann möchte ich mir vielleicht diese Umgebung ein bisschen optimieren, sodass ich für mich sagen kann, okay, da bin ich zu Hause, da habe ich mir meine Umgebung so eingerichtet, wie ich mich wohlfühle. Ja? Für mich ist da so ein bisschen das Ziel, es gibt ja verschiedene Shells und ich bin in der Fortbildung tätig für Einsteiger, Linux-Fortbildung und dann bleibe ich halt möglichst nah am Standard und nehme halt das, was zum Beispiel bei einer Debian-Installation drauf ist, standardmäßig und eben die Bash. Genau, damit so als Motivation. Was ist mein verwendetes System? Ich habe hier ein Debian 12 installiert. Wer jetzt andere Distributionen verwendet, das wird sich aber weitgehend ähnlich verhalten, sofern man halt eben die Bash eingesetzt hat. Genau. Und die Tools, die ich am Schluss vorstelle, das ist jetzt keine Raketentechnologie, das sind Standards, viele kennen die auch, die gibt es dann halt eben aus den regulären Paketrepositories, weil ich bei solchen Erstkontakten-Netz sage, es gibt noch folgende vier Möglichkeiten, um in irgendeiner Weise Pakete zu installieren. Genau, Ziel oder was machen wir heute ist, wir wollen erstmal den Prompt anpassen für die eigenen Bedürfnisse, sodass ich sage, okay, hier komme ich klar mit, alles, was ich brauche, wird angezeigt. Ich möchte mir ein bisschen die History optimieren, das habe ich ein bisschen gekürzt, weil wir später noch einen History-Vortrag hier haben, aber so das, was ich halt verwende. Ein paar Kniffe bei der Eingabe und am Schluss noch, wenn noch Zeit ist, ein paar Zusatztools halt eben, wo ich sage, das gehört irgendwie für mich auf jede Maschine und dann komme ich gut klar damit. Wenn ihr Fragen habt, dann versuche ich die gleich zu beantworten, aber das ist halt die Frage, ob ich das alles so hinkriege. Wir schauen einfach mal. Genau, also zu Beginn erstmal, wir werden ja was konfigurieren und da muss man eigentlich erstmal wissen, wo schreibe ich denn meine Konfiguration rein und für diesen Vortrag relevant sind die Konfigurationsdateien in einem Debian-System bei in der etc bash bash rc und das ist halt, und das ist sozusagen das Erste, was man irgendwie von der Unterscheidung her kennenlernt beim Umgang mit den Shells, dass ich sage, ich habe global gültige Konfigurationsdateien, die gelten dann für alle User, die sind in der Regel im Verzeichnis etc und in meinem Home-Verzeichnis, das ja immer durch diese Tilde repräsentiert wird, kann ich aber eine individuelle Anpassung haben. Und das ist eigentlich für mich auch, also diese zweite Datei ist für mich auch die Datei, wo ich jetzt die meisten Änderungen drin mache oder eigentlich die einzige. Genau. Wir haben dann noch die Bash History, wo eben alte Befehle hinterlegt werden, die gucken wir uns kurz an. Und was ich nicht explizit erwähne oder verwende jetzt, aber wenn man zum Beispiel sagt, naja, ich habe vielleicht eine Vorgabe, die ich allen Usern und zukünftigen Usern unterspielen möchte, dann wäre eventuell noch dieses .bashrc, die Konfigurationsdatei .bashrc in diesem etc-scale relevant, wo ich sagen kann, wenn ich einen neuen User anlege, kriegt der ja auch so eine .bashrc und die liegt in diesem Skeleton-Verzeichnis. Das ist so für uns das relevant. So, und dann fangen wir eben an, Prompt anpassen. Wie sieht es aus? Auf so einem Standardsystem ist es ja in der Regel so, dass ich habe Username @ meine Maschine und hinten dran habe ich meinen Pfad und dann ein Indikator, bin ich Super-User, bin ich ein eingeschränkter User oder bin ich root. Und eigentlich ist das schon ein Super-Prompt, mehr muss ich eigentlich nicht wissen. Das Problem ist aber, dass wenn ich anfange vielleicht mehr als auf einer Maschine zu sein und mich vielleicht per SSH irgendwo einloggen möchte, habe ich schnell zwar unterschiedliche Namen da stehen, aber so im Erfassen ist alles so, ja, so grün-blau. Und dann passiert halt sowas mal, ich mache Shutdown-H now, und zwar der Server ist doof. Und damit halt genau das nicht passiert, sage ich, auf meinen Notebooks, auf meinen Arbeitsgeräten, auf meinen Workstations kann ich doch weitere Sachen noch machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich passe die Uhrzeit an, ich mache eine farbliche Änderung, ich legt es irgendwie anders hervor. Ich kann vielleicht sagen, naja, wenn ich eine Laborumgebung habe, die Laborumgebung, die mache ich immer irgendwie lila, dann fällt mir das sofort auf, ich muss gar nicht lesen, wo ich bin. Ich sehe sofort, ich bin in einer Laborumgebung und ich kann viele, viele andere Sachen noch mitmachen. Hier als Beispiel habe ich nachher mal mitgebracht, wie man so ein Git Branch darstellt, damit man nicht aus Versehen auf dem falschen Ast programmiert. Genau. Was ich noch sehr mag, aber das sage ich auch gleich, habe ich abgeguckt bei einer Distribution, ist, dass zwischen dem Prompt und meiner Eingabe ein Zeilenumbruch ist und das schauen wir uns jetzt an. Relevant für die Konfiguration meines eigenen Prompts ist die Variable PS1. Und ich habe es am Anfang so gedacht, ich mache das mal mit diesen Screenshots, wenn jemand aber sagt, das verstehe ich nicht, bitte sagen, dann können wir es auch live demonstrieren. Das heißt, ihr seht hier yoda@cltvm und wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass mein Prompt anders aussieht, dann weise ich der Variable PS1 eine Zeichenkette zu und dann sieht mein neuer Prompt aus wie diese neue Zeichenkette. Und das sieht man dann sofort. Unten drunter habe ich jetzt diese drei Pfeile und könnte hinten dran was eingeben. Und wenn ich das Verfahren halt verstanden habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich aber ein bisschen Dynamik drin haben. Ich möchte meinen Usernamen drin haben. Vielleicht machen wir es doch mal so, wir bauen den originalen Prompt nach, aber erstmal farblos. Das heißt, es gibt innerhalb der Prompt-Gestaltung, also wenn ich was der Variable PS1 zuweise, gibt es sogenannte Special Characters, was auch wieder Variablen sind. Und die kann ich nutzen. Und in diesem Fall ist es halt mal, meine PS1-Variable ist /U, dieses maskierte U, was der Username ist, /H, was der Hostname entspricht, Doppelpunkt /W, was mein aktuelles Arbeitsverzeichnis ist, W wie Working Directory, und dann wieder diesen Indikator für meinen eingeschränkten User. Und ihr seht eben meinen ersten billigen Prompt hier. Ich weise eine neue Variable zu und ihr seht schon, das sieht jetzt im Prinzip zwar farblos, aber genauso aus wie das Original. So, und jetzt fange ich an, das aber ein bisschen aufzubohren, indem ich sage, naja, ich möchte mal einen Zeilenumbruch drin haben und eine Uhrzeit. Und in diesem Beispiel sage ich halt, ein typischer Zeilenumbruch ist ja dieses maskierte N für New Line. Und dann sage ich, ich nehme so ein spezielles Zeichen, so ein Eck halt, sage dann /A, was der Uhrzeit entspricht im 24-Stunden-Format. Den Rest lasse ich unverändert, aber ich will meinen Pfad noch in so eckigen Klammern haben und dann sieht es so aus. Und ich habe eigentlich nicht viel gemacht, habe aber sofort den Effekt, wenn diese Pfadangabe hier verdammt lang wird, dann juckt mich das nicht, weil mein Kommando gebe ich hier ein. Und das heißt, ich habe bei langen Pfaden, wo ich nochmal ein Kommando eingebe, nicht so einen blöden Umbruch. Das stört mich halt meistens. Vor allem, wenn ich sage, ich habe einen großen Bildschirm. Auf dem großen Bildschirm sind vielleicht mehrere Terminalfenster nebeneinander auf. Dann ist das Terminalfenster klein. Wenn ich so habe, ist es total angenehm, dass ich das trennen kann, den Prompt von meiner Eingabe. Genau. Das mit der Uhrzeit ist so ein Ding. Es ist einfach bei diesem großen Bildschirm weniger anstrengend, die Uhrzeit direkt zu sehen, als unten rechts ins Eck zu schauen. Und zumal es auch manchmal so ist, manchmal läuft ein Skript durch und ich denke, ach, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Und dann ist das Skript halt irgendwann fertig und dann, wenn der Prompt wieder erscheint, hat er mir gesagt, ah, das hat 3 Minuten gedauert. Auch das ist so, kann man mögen, ich finde es super, mache ich so. Meine Prompts sehen in der Regel immer so aus. Genau, und jetzt möchte ich halt noch ein bisschen Farbe reinbringen und dann wird es sehr schnell ein bisschen unübersichtlich. Und zwar ist es so, dass ich da so Farbcode, wie heißt der Begriff richtig? Das sind so Farbcode-Sequenzen. Und diese Farbcode-Sequenzen kann man im Linux selber, da brauchen wir gar nicht groß irgendeine Suchmaschine bedienen, in der Manpage schauen, für welche Farbe gilt denn welcher Code. Und das Relevante ist diese Zahl hier, 33, 37, 32 oder 0. 33 ist braun, 37 ist weiß, 32 ist grün und 0 oder gar nichts, was halt eben, wenn ich hier nur M schreibe, so wie zum Beispiel hier, seht ihr, hier fehlt die 0 vorne dran, dann ist es halt eben 2 führende Nullen, dann sind die weg. Und dann kommt so als Beispiel so ein Prompt raus und in der Demo würde das so aussehen. Ja? Also ihr seht, ich habe mit 33 die Farbe, das ist ein hellbraun, initialisiert. Das ist meine Uhrzeit hier. Das beginnt also vor dem /a, was die Uhrzeit ist. Und danach gehe ich zurück auf die Defaults. Defaults deswegen, weil wenn ich meine Promptfarben umkehre, dann ist es ja schwarz auf weiß. Also ich sage nicht, dass das weiß ist. In diesem Fall ist es halt weiß. Danach sage ich, jetzt mach mal ein bisschen weiß und nehme das wieder zurück. Und am Schluss sage ich nochmal irgendwo, das kommt später, ich möchte meinen Branch zum Beispiel in grün darstellen. Und dann leuchtet mich das an und ich übersehe das nicht mehr. Was so ein bisschen halt verwirrend ist, und das ist so, ich finde, es lässt sich nicht gut lesen, weil diese Farbsequenzen mit einem Haufen Maskierungszeichen und diesen eckigen Klammern initialisiert werden. Und an diesem Beispiel ist es ja sogar so, das tut ja ein bisschen weh, diese eckige Klammer geht auf, diese eckige Klammer geht auf und dann geht aber nur eine eckige Klammer zu. Aber das ist so, um diese Farbcodes zu hinterlegen. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, was für ein Käse, beim zweiten Mal habe ich mich daran gewöhnt, dann ist es halt so. Zumal man auch ehrlicher sein muss, ich habe einmal mir ein System überlegt und dann bin ich eigentlich nie mehr zu diesen Promptfarben gekommen, bis zu dem Zeitpunkt, als hier dieser Vortrag angenommen wurde. Und dann habe ich gedacht, oh, ich muss mir das nochmal angucken. Genau. Ihr habt ja gesehen, ich habe das immer direkt zugewiesen. PS1 ist gleich. Und jetzt möchte ich aber irgendwann ja sagen, okay, das soll jetzt jedes Mal, wenn ich mich einlogge, soll dieser Prompt dargestellt werden. Und jetzt kommt halt diese Datei /.bashrc, die halt in meinem Home-Verzeichnis ist, zum Tragen. Und genau da trage ich das halt eben ein. Also wenn ich das mal euch mal zeige, kurz, dann seht ihr hier, habe ich diesen Prompt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mal irgendwas machen, jetzt habe ich hier diesen einfachen Prompt reingetippt. Jetzt möchte ich diesen Prompt aber etwas komplexer haben. Und jetzt sieht er halt so aus. Ich habe mir das jetzt halt schnell aufgerufen, weil ich mir hier sonst einen abtippen würde. Genau, ja. Aber ich will jetzt, dass der immer so aussieht, weil wenn ich mich das nächste Mal einlogge, würde der wieder so grün aussehen und das darf nicht passieren. Also muss ich in diese Datei reingucken und muss das da hinterlegen. Und ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich sagen, ob das eine gute Art ist. Ich für mich lasse die originale Datei in der Regel unverändert, weil ich irgendwann mal wissen will, wie war es denn im Original. Da aber Variablen ja nacheinander zugewiesen sind, mache ich halt einfach PS1 am Schluss nochmal, kommentiere es jetzt, weil vorbereitet schon aus, da liegt es dann drin. Und wenn ich jetzt eine neue Bash aufmache, seht ihr, das sieht jetzt immer so aus. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Genau. So, und wer da jetzt noch ein bisschen mehr will, das ist einfach nicht das, was man jetzt noch machen muss, dann ist man fertig, sondern nur so als Ideenanregung. Ich habe letzten Sommer tatsächlich in einem Projekt was committed und war im falschen Branch und habe mich massiv geärgert, unabhängig davon, dass sich meine Kollegen auch über mich geärgert haben. Also habe ich mir überlegt, das passiert mir nie mehr. Und was habe ich dazu gemacht? Ich habe im Prinzip in meine .bashrc eine Funktion hinterlegt. Und diese Funktion prüft jedes Mal, wenn dieser Prompt neu generiert wird, bist du gerade in einem System, in dem versioniert wird mit Git. Also ist in dem, wer das kennt, der weiß ja, in so einem Verzeichnis kann ich mit Git init sagen, ab jetzt wirst du versioniert und das wird geprüft. Wenn das der Fall ist, dann mach mir drei so Zeichen vorne dran, gib den Branch aus und mach diese drei anderen Zeichen, diese größer als gleich 1 Zeichen hinten dran. Falls das nicht der Fall ist, lass die Zeichenkette einfach leer. Und wenn dem so ist, dann muss ich als zweites sagen, ich passe diese Zeichenkette, die ich eben ja erzeugt habe, insofern an, dass ich hinten diese Variable, die ich oben zuweise, einfach noch hinterlege. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist jetzt, naja, jetzt habe ich eine Funktion und ich habe eine Variable, aber ich muss ja in irgendeiner Weise sorgen, dass diese Funktion auch aufgerufen wird. Und da gibt es eine Variable in den Linux-Systemen in Bash hinterlegt, die heißt Prompt-Command. Und wenn die gesetzt ist, dann wird das, was da drin steht, ausgeführt, bevor der neue Prompt erzeugt wird. Das heißt, Prompt-Command in diesem Fall heißt Check Branch. Checkbranch wird ausgeführt, bin ich in einem Git-Repository, wird es mir angezeigt und ihr seht das jetzt hier in diesem Beispiel, ganz oben bin ich im Heimverzeichnis. Im Heimverzeichnis habe ich keinen Git-Branch. Ich habe da aber ein Testrepo drin. Dann bin ich in dieses Testrepo reingegangen und ohne was zu machen, sagt er sofort, ah, du bist auf Main. Und ich habe mir halt da noch dieses ASCII-Zeichen da rausgesucht irgendwo. Genau. Oder was ist das? Unicode-Zeichen ist vielleicht der richtigere Begriff. Okay, also was ist so ein bisschen die Idee? Prompt anpassen halte ich für sinnvoll, vor allem von den eigenen Workstations, aber vielleicht auch von so Staging-Testing-Umgebungen in Teams. Und wenn man aber will, kann man das System massivst ausreizen. Also da geht noch viel mehr. Das ist jetzt wirklich nur die Einführung oder so, wie ich es halt verwende einfach. Genau. Wo lese ich das nach? Man Bash hilft, um einfach mal mit diesen verschiedenen Variablen zurechtzukommen. Und diese Farbsequenzen sind in einer Man-Page, die heißt Konsole Codes. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, ah, das ist schön, ich hätte gern diesen neuen Prompt, aber das mit dem selber bauen finde ich irgendwie sehr anstrengend. Da habe ich nochmal zwei Links hinterlegt. Dieses Bash-Prompt-Generator Ding da. Da ist es so, dass man sich selber per Drag and Drop sich was zusammenbauen kann und das Ergebnis kann man direkt in diese PS1-Variable schieben, sogar mit Farbe, wenn man das will. Ich finde es halt nur eben gut, wenn man mal verstanden hat, was da dahinter läuft, aber das ist so die Alternative. Und die nächste Sache, die ich hier noch gemacht hatte, war, es gibt mit Oh My Posh, heißt es glaube ich, genau, da gibt es aber ein paar Parallelprojekte, auch für Z-Shell und was weiß ich was, noch völlig fertige Systeme, die installiert man einfach und dann hat man total fancy Prompts. Also wer das möchte, kann das haben. Ich habe das auch ausprobiert, aber mir war es zu überladen. Ich fand es schön, aber irgendwie, ich fand es so lange schön, solange ich nicht damit arbeiten musste. Genau, so, das war jetzt mal die erste Baustelle. Die zweite Baustelle ist dann History. Und für mich ist meine History, also ich kann nicht sagen, es ist für mich die wichtigste Datei, diese .bash-history, einfach weil ich sie regelmäßig brauche, um zu gucken, was habe ich denn da gestern gemacht oder vorgestern oder halt vor einem halben Jahr. Und gerade wenn man in Teams auf Servern bei Troubleshooting unterwegs ist, ist es vielleicht auch klug, da zu sagen, ah, vielleicht passen wir uns die ein bisschen an. Und jeder, der das schon mal eingegeben hat, es läuft ja in der Regel so, wenn ich das Kommando History ausführe, werden meine alten Kommandos dargestellt und davor ist eine ID und diese ID, die kann ich einfach nutzen und aufrufen. Das machen wir auch gleich was dazu. Was man aber wissen muss, ist, das, was ich mit History aufrufe, ist erstmal nur im RAM. Das ist also nicht diese Datei .bash-history. Und was ich tatsächlich erst während der Fortbildung irgendwann mal gelernt habe, ist, diese Datei .bash-history, die wird genutzt, um meine alten Befehle persistent zu speichern. Weil irgendwann muss ich ja sagen, hey, ich fahre das Gerät runter und dann möchte ich ja das nächste Mal die History auch noch haben. Also wird bei Logout, erst wenn ich Exit mache, wird alles, was im RAM ist, in diese Datei geschrieben. Und ich finde, das kam zu komischen Effekten und deswegen habe ich gedacht, ich möchte es ein bisschen anders haben. Und für mich relevant, mit Verweis auf das da nachher, glaube ich, noch was kommt, sind diese Variablen, die ich in dieser .bash-rc angepasst habe. Und die gehen wir mal durch. Das erste ist gesetzt, bei Debian zumindest, das heißt hist control ignore both. Das ist schon mal sehr sinnvoll, dass das gesetzt ist, weil da passieren zwei Sachen nicht. Nämlich, wenn ich zweimal ls eingebe, ist der zweite ls-Befehl nicht drin. Macht auch keinen Sinn. Ja, also das brauche ich nicht. Ich will einfach sagen, unterschiedliche Befehle merke ich mir. Genau. Ignore space ist, wenn ich ein Leerzeichen lasse und dann ein Kommando tippe, dann wird das nicht in die History geschrieben. Auch das kann sogar sinnvoll sein. Das kann ja ein Feature sein, weil ich vielleicht irgendwann denke, ich möchte irgendwas machen, habe aber ein Passwort im Klartext gerade. Wenn ich ein Leerzeichen lasse im Standard, dann wird es nicht in die History geschrieben. Also einmal kurz als Beispiel, das muss ich allerdings als anderer User machen. Wenn ich jetzt hier sage History, dann seht ihr, ich schreibe einmal ls, mache wieder History, dann ist es drin. Jetzt sage ich hier Leerzeichen, Echo, geheimes PW und mache wieder History und dann ist es drin. Shit, ich habe es angepasst. Vorführeffekt, aber normal wäre es nicht drin. Ja. Gut. Dann das nächste. Ich hatte ja gesagt, die liegen im RAM normalerweise und wenn ich mich auslogge, wird das in diese Punkt Bash Unterstrich History geschrieben und deswegen gibt es zwei Variablen, die die Größe festlegen, nämlich das erste ist per Default die History Size, die liegt nämlich bei 1000 und 1000 ist gar nicht so viel, wenn man jeden Tag auf der Shell unterwegs ist. Und diese Datei, die speichert doppelt so viel, das ist 2000. Das kann man aber ohne Probleme weit nach oben schieben. Also mein Standard ist tatsächlich 30.000 und wenn mir die 30.000 Befehle im RAM nicht reichen, kann ich noch in die Datei schauen. Das hat aber den Vorteil, dass ich nach einem Dreivierteljahr noch sagen kann, was habe ich denn damals gemacht? Jetzt sind aber diese History-Befehle ja untereinander. Und wenn ich halt irgendwann denke, das war der 87.000 letztenste Befehl, da steht ja kein Datum dran. Und deswegen gibt es dieses hier, Hist Time Format, wo ich sage, wenn ich dieser Variable eine Zeichenkette, egal welche, hinterlege, dann wird ein Unix Timestamp hinterlegt. Und den kann ich halt dann für meine History so aufarbeiten, dass ich sage, ich möchte Tag, Monat, Jahr, Jahr. Und dann kommt mein Kollege und sagt, weißt du noch, im Januar, 5. Januar, da haben wir das und das gemacht. Und dann sieht es bei mir so aus, dass ich zum Beispiel sage, das da unten ist meine History. Dann filtere ich nach diesem Datum, habe einen superschnellen Zugriff auf die Befehle, die ich an dem Tag gemacht habe. Genau. Oben sieht man die Datei. Das heißt, das ist gesetzt, sobald ich histtime einmal konfiguriert habe, also histtimeformat, dann ist immer dieser Zeichen, dieser Unix Timestamp drin und unten drunter dann der jeweilige Befehl. Und wenn ich den Befehl History ausgebe, sieht es halt eben so aus. Aber ich gehe noch einmal zurück, um zu gucken, ob ich das vergessen habe. Ah, genau. Was ich auch noch mag, ist zum Beispiel histignore. Bei histignore ist es einfach so, dass ich sage, naja, es gibt doch viele, viele Befehle, die tippen wir jeden Tag, aber genau für diese Befehle brauche ich jetzt nicht unbedingt die History. Also ein reines ls oder ein who oder oder andere Dinge brauche ich nicht. Und deswegen habe ich so gemacht, 1, 2 oder 3 Zeichenkommandos, die will ich gar nicht sehen. Ich will auch nicht sehen, wenn ich eine neue Bash eröffne. Ich will auch nicht sehen, wenn ich clear tippe. Ich will nicht sehen, wenn ich exit eingebe und ich will meine Manpage-Aufrufe oder meine --help-Aufrufe nicht sehen. Und da kommt was zusammen. Also wenn ihr ein Jahr lang viel arbeitet, dann habt ihr zig Manpages oder Bash oder Exit-Befehle drin, die braucht man nicht in der History. Das heißt, ich versuche hier so ein bisschen die History aufzuräumen. Und auch das ist was super Individuelles. Also ich glaube, der Nächste im Raum sagt, oh, gute Idee, aber Manpage, das ist doof, weil ich will vielleicht genau danach gucken. Ja, aber dann passt man sich das an und die einzige Regel ist, dass ich das Doppel, also der Trenner ist der Doppelpunkt. Genau, und was ich in diesem Fall jetzt mache, die Variable hatten wir eben schon, ich nehme wieder jetzt diese Variable.
Eine Frage?
Ja.
Frage, wenn ich 2 Terminals offen habe, wann landet denn das in der Datei?
Ja, das ist genau.
Ich habe nicht das Gefühl, da verliert man dann was.
Das ist genau dieser springende Punkt. Ich passe hier mit Prompt Command das an, was so viel heißt. Wenn ich das History-A tippe, bedeutet das, in dem Moment, wo ich den Befehl abgebe, schiebt sofort in diese Datei. Sofort. Und das ist halt super praktisch, weil ich dann zum Beispiel, wenn wir zu zweit auf einem System sind, sehe ich nicht nur meine Befehle, sondern auch deine Befehle. Ja? Also das heißt, ohne das History-A, erst bei Exit. Das ist der springende Punkt. Ja. Das ist nämlich das Problem, was meine Teilnehmer alles gemacht haben. Die haben das Fenster geschlossen und ich, also ohne das History-A, dann ist es alles weg. Also wenn im Standard bedeutet das, die Datei .bash-history wird erst geschrieben, wenn ich Exit eintippe. Wenn also jemand das Fenster schließt, ist es weg. Wenn ich aber History-A in diesen Prompt-Command schreibe, ist es sofort drin. Jetzt gucken wir mal, ob der zweite Vorführeffekt funktioniert. Da lacht schon jemand. So, also ich mache jetzt, hier ist diese Datei, guck mal. Und jetzt gehe ich hier raus und ihr seht schon, oben habe ich tail-f-Datei, das mache ich auch gleich noch. Ich gehe also, bin live in der Datei und wenn ich ls-la mache, wird es reingeschrieben. Sofort. Und dann kann mir auch nichts mehr verloren gehen, wenn jemand halt quasi dieses Programm, was habe ich da, Terminator oder Terminal schließt, also diesen Emulator. Ist damit die Frage beantwortet? Super. So, und ich bin froh, dass die zweite Demo geklappt hat. Genau. Gut. Habe ich jetzt da alles gemacht? Ja, perfekt. Dann zum Konsolenkniffe. Das ist jetzt auch echt keine Raketentechnologie, aber einfach mal so ein paar Dinge. Auto-Completion oder Auto-Vervollständigung ist, finde ich, eine der genialsten Tasten schlechthin, weil gerade junge Menschen mit was auch immer die Befehlszeile ist, ob das PowerShell sein mag oder irgendwelche Switche mit deren Kommandozeile oder halt eben die Bash. Wenn ich das alles tippen müsste, ich glaube, dann würde sich das nicht durchsetzen. Aber durch die Autovervollständigung bin ich halt sehr schnell. Das heißt, hier auch mal kurz als Demo, wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier meine Dateien, ls, dann sehe ich, was da drin ist. Und wenn ich jetzt sage, ls, test, und jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel drin ist, und ich mache zweimal tab, wird mir schon dargestellt, ah, hier hättest du test dir, test file, test repo, weil er das nicht weiter unterscheiden kann. Wenn ich jetzt ein F mache und wieder die Tabulator-Taste drücke, dann macht er mir halt diese volle Autovervollständigung. Und das kann ich aber auch mit Befehlen machen. Also ich kann zum Beispiel sagen, rm, tab, tab, und dann sehe ich, ah ja, es gab remove für Files oder für volle Directories oder remove directory für leere Directories, genau. So, und dann gibt es halt eben auch noch was, das ist jetzt nicht Autovervollständigung im eigentlichen Sinne, aber was halt eben hilft, häufig, ist, ich mache es meistens so, bevor ich was lösche, mache ich darauf ein ls. Also, ich mache mal folgendes, ls, jetzt möchte ich das Testfile löschen, also tippe ich ls Testfile. So, was ich jetzt machen kann, ist, der hat sich gemerkt, dass mein letztes Argument Testfile ist und wenn ich jetzt rm Steuerung Alt Punkt mache, dann füllt er das auch ein. Und das finde ich halt mega praktisch, weil hier Testfile habe ich schnell geschrieben, aber das könnte ein langer Pfad sein. Und so ist Steuerung Alt Punkt wirklich eine Hilfe und jetzt habe ich das halt eben schnell erzeugt. Genau, also das ist das, was da unten steht. Das Zweite, was auch echt wichtig ist, ist der schnelle Zugriff auf die History. Und da haben wir ja gesehen vorne, naja, wenn ich die History mir anzeige, da stehen ja Nummern davor. Und diese Nummern kann ich sehr, sehr schnell aufrufen. Und bekannt ist häufig dieses Ausrufezeichen und dann die Nummer eingeben. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, ah, ich weiß, war der letzte oder der vorletzte Befehl. Also minus 1 ist der letzte Befehl, minus 2 ist der vorletzte Befehl. Und für den letzten Befehl gibt es auch noch eine kleine Abkürzung, das ist das doppelte Ausrufezeichen. Also ich mache es auch hier einmal kurz vor. Das heißt, ich mache ls und mache history. Und jetzt seht ihr hier meine ganzen Befehle. A, ls-la ist mein super komplizierter Befehl. Und jetzt mache ich Ausrufezeichen 236. Und jetzt macht er genau das und ich muss nicht einen eventuell sehr langen Befehl nochmal eingeben. Und dieses Doppelpunkt, so noch zu sagen ist, das brauche ich auch ganz häufig, weil mir geht es häufig so, ich sitze hier vor und denke, ah, ich muss noch schnell die Maschine updaten. Also mache ich App-Update und dann kommt sofort Berechtigung. Also muss ich jetzt sudo App-Update tippen und ich bin aber faul, also sage ich sudo Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und dann nimmt er halt den letzten Befehl und ich kann aber vorne oder hinten dran noch was hinschieben und dann macht er das einfach. Also dieses Ausrufezeichen ist so, ja, weil ich halt vielleicht nicht ganz bei der Sache bin, so ein Ding, was ich ganz häufig brauche. Genau. Und auch ein sehr, sehr schneller Punkt, um auf einen besonderen Fall meiner History zuzugreifen, ist diese rekursive Suche mit Steuerung R. Und das habe ich vorhin bei diesem PS1 gemacht. Ich mache es nochmal vor. Das heißt, wenn ich jetzt sage Steuerung R, dann steht da jetzt Reverse Search. Und ich weiß ja, es war irgendwas mit PS1. Ich lasse es jetzt mal so. Jetzt habe ich den letzten Prompt, aber ich will irgendwie den einfachen Prompt. Wenn ich jetzt immer Steuerung R durchdrücke, geht er so durch. Und jetzt kann ich halt einfach sagen, ah, der ist der Schöne. Also auch das ist sowas, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, am Anfang verknotet man sich vielleicht so ein bisschen die Finger, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das wirklich eine Sache, die einen im Prinzip beschleunigt bei der Arbeit. Genau, dann das nächste, apropos, kennen vielleicht viele, ich verwende es häufig, wenn ich was mache, was ich eben nicht oft mache. Ich weiß, ich muss irgendwas tun und sage, ja, apropos Copy zum Beispiel. Das mache ich nochmal, da sage ich apropos Copy. Und dann kommen alle Befehle, die auf meinem System installiert haben, die in der Beschreibung hier irgendwo Copy stehen haben. Das ist total hilfreich. Das Problem ist allerdings, dass das 18 Treffer sind. Und jetzt, das ist eine virtuelle Maschine, die habe ich hierfür schnell gemacht, damit ihr nicht meine History seht. Aber wenn ich auf meinem Notebook das mache, habe ich tatsächlich, das hatte ich gestern noch gezählt, nur Copy liefert 19 Treffer, nur Secure lieferte 84 Treffer. Und ich weiß, ich will was sicher kopieren. Wenn ich jetzt sage, ich mache apropos minus A für End und sage Copy Secure, dann kommt, ah ja, SCP war es. Ja, also und das ist natürlich auch wieder was, wo ich früher immer mir das zusammengegrabt habe und jetzt weiß ich, ah, es bringt das apropos einfach mit. Genau, und alles, was ich nicht so vorher irgendwie kategorisieren konnte, hier nochmal. Was ich ganz häufig brauche, ist CD-. CD- geht ins letzte Old Directory. Also ich war eben in einem Verzeichnis, da musste ich da ganz raus und es war ein ganz tiefer Baum. Wenn ich mit CD- da hingehe, also ich mache das mal CD, proc, sys, ja, net, IPv4, so irgendwie. Jetzt gehe ich nach Hause. Und denke, ah, ich wollte ja wieder zurück, jetzt muss ich es wieder tippen. Und mit CD- kommt man sofort wieder in Old PWD, heißt es. Da gibt es auch eine Environment-Variable dafür. Und das ist auch wieder was, so ein einfacher Befehl, der mir echt Arbeit spart. Genau, dann Tail steht ja für das untere Ende einer Datei. Also es gibt, wenn man Linux-Befehle vermittelt, dann macht man häufig Head und Tail. Head zeigt die ersten 10 Zeichen einer Datei, Tail die letzten 10 Zeichen. Das kann ich auch noch optimieren, wie ich das will. Aber die coole Sache ist eigentlich dieser Schalter mit minus F für Follow. Und das habe ich hier eben gemacht. Also wenn ihr hier nochmal schaut, hier oben habe ich als Befehl gesagt, tail-f bash history, was so viel heißt wie, zeig mir die letzten 10 Zeilen einer Datei, schließe aber bitte dann die Datei nicht, lass sie offen und bleibe im Follow-Modus. Und jetzt kann ich natürlich total gut sowas machen wie eben, dass ich sage, alles, was ich jetzt hier reinschreibe, CD, TMP, wird oben sofort verfolgt. Und gerade wenn man so einen kleinen Webserver hat, da ruft einer an und sagt, hey, ich komme nicht auf den Webserver, dann mache ich das mit der Logdatei, mache mir noch so ein bisschen Abstand rein, ja, das mache ich, damit ich es besser sehe später. Und wenn jemand dann halt irgendwas tut, dann sehe ich sofort, ah, das hat jetzt den Fehler provoziert. Also dieses minus F ist eine super Möglichkeit, um live zu sehen, was auf dem System passiert. Genau. Das Ganze geht auch, wenn man Systemd-Units überwachen will. Dann habe ich ja erstmal keine Datei, so ist es zumindest nicht gedacht. Und da gibt es aber einen ähnlichen Effekt, wenn ich Journal Control für die Auswertung einer Unit mache und sage minus F, U und dann sage ich zum Beispiel SSHD Service oder was auch immer ich will, dann habe ich denselben Effekt. Und was ich auch ganz schön finde, ist zum Beispiel das Kommando Watch. Bei dem Kommando Watch ist es so, Watch, ich mache jetzt irgendwie IPA, da ist es jetzt so, dass ich mir jetzt von dieser virtuellen Maschine die IP-Konfiguration anschaue und jetzt mache ich vielleicht irgendwas an dem Netzwerk und ihr seht oben rechts, alle 2 Sekunden aktualisiert sich das System und dann kann ich zum Beispiel sehen, habe ich vielleicht eine neue IP-Adresse, gibt es irgendwelche Probleme und so weiter. Ja, genau, das möchte ich jetzt ungern machen. Genau. Ja.
Wie kann ich blocken, dass quasi irgendwelche Blockerzeichen, also zum Beispiel ein Stern auf der Konsole, dass die jetzt noch bei Watch neu ausgewertet werden und nicht nur in dem Moment, wo ich den Watch-Befehl zum ersten Mal abgeschlossen
habe? Ja, das ist genau auch mein Thema. Ich sag mal aus der Hüfte rausgeschossen, ich würde den Befehl mit, also Watch, Dollar, Klammer auf, Klammer zu und da schreibst du den Befehl ein. Das würde ich probieren. Aber aus der Hüfte geschossen. Ja. Genau. Gut. So, und dann kommt zum Schluss noch eine Handvoll Tools. Vielleicht für viele nichts Neues, aber für mich sowas gehört auf jedes System. Das erste ist zum Beispiel Encurses-based Disk Use, das heißt NCDU. Und dieses NCDU, also wer schon mal mit dem System selber gearbeitet hat, da gibt es ja diesen Befehl Disk Use, also DU. Und wenn ich den ausgebe, auch hier können wir ja kurz machen, ich merke, ich bin ganz gut in der Zeit. Wenn ich jetzt hier sage DU, gehen wir mal ins Home-Verzeichnis, DU, dann zeigt er mir das halt so an. Da ist jetzt natürlich nicht so besonders viel drauf, also mache ich DU. Wurzelverzeichnis und dann rechnet er durch und das ist total schick jetzt. Ja, also ihr habt gesehen und ich werde total überfordert. Also sage ich vielleicht irgendwie was mit, oh, ich möchte aber, dass das für den Menschen gut lesbar ist, ohne Leerzeichen. Jetzt steht da zumindest schon mal irgendwas mit Größenangaben, mit denen ich was anfangen kann. Aber trotzdem ist das Tool ein bisschen unhandlich. Man kann auch die Tiefe bestimmen, das geht alles, das ist keine Frage. Wenn ich aber NCDU mache, dann passiert sowas hier und ich habe einen Encursed-based Explorer, wie man es auch immer nennen mag, und kann da zum Beispiel sehr schön sehen, was ist denn jetzt gerade das, was es groß macht. Ja? Und das finde ich ein super Tool, um schnell mal einen Überblick zu bekommen, was ist denn die Ursache für mein volllaufendes System. Genau. Das zweite ist, der Standard wäre ja top, um quasi zu sehen, wie die Systemressourcen versorgt, also Auslastung am System ist. Und wenn ich sage, ich nehme Hardtop, habe ich das A ein bisschen grafisch besser aufgearbeitet. Also zum Beispiel sehe ich oben von meiner virtuellen Maschine hier meine Kerne, wie viel RAM wurde bearbeitet, ist schon Swap irgendwie genutzt. Das sehe ich unter Top auch, aber es ist einfach grafisch ein bisschen aufgearbeitet. Und die Art und Weise des Filterns ist ein bisschen eingängiger, sage ich mal. Also auch ein Tool, wo ich für mich sage, jeder Server kriegt immer Hardtop drauf. Dann, ich weiß, Editoren, man kann sich über viele Dinge streiten, auch über die Editoren und was der richtige ist. Ich verwende halt gerne Vim und VI Improved, aber was ich eigentlich sagen will, ist nicht, dass das der beste Editor ist, sondern dass wenn ihr für euch sagt, naja, ich nehme den VI oder den Vim oder Emacs oder Nano oder wie sie auch alle heißen, dann kann man in der Regel, ich kenne jetzt nicht alle Editoren, aber man kann in der Regel in seinem eigenen Verzeichnis für das jeweilige System eine Konfiguration hinterlegen, um es ein bisschen aufzuhübschen. In diesem Fall jetzt seht ihr, ich habe in diese Datei wimrc vier Sachen reingeschrieben, nämlich syntax on, set number, expand tab, was so viel heißt, wenn ich die Tabulator-Taste drücke, mach mir bitte vier Leerzeichen. Das heißt, Tabulator geht trotzdem, aber es sind dann vier Leerzeichen und jeder, der im Team codet, weiß vielleicht, dass das gar nicht so doof ist. Und ich sage halt, Tab-Stop ist bei vier. Und das Ergebnis seht ihr gleich in der Datei. Das heißt, wer einen normalen Editor Vim oder VI aufmacht, sieht halt keine Zeilennummern und ich habe das halt jetzt so drin und ich finde das super. Also es heißt, wer einen anderen Editor nimmt, wäre hier eher die Botschaft, guckt mal, was euer Editor da bietet und das finde ich nicht schlecht. Genau, dann, wenn man anfängt, Befehle zu machen, dann werden die Befehle meistens länger und komplexer und die Idee ist ja, dass ich sage, naja, wenn ich doch immer vier Befehle aneinander reihe, vielleicht für mein Backup, da schreibe ich halt ein kleines Bash-Skript. Und ich habe früher immer gedacht, Bash-Skript, das ist ja, boah, das sind voll die Freaks. Und da gibt es auch Freaks, ja, keine Frage. Aber eigentlich ist es ja nur die Aneinanderreihung von Befehlen. Ich mache einen Befehl nach dem anderen und speichere das unter einer Datei, unter einem Dateinamen, gebe dem die Ausführungsrechte und feuere es halt ab. Was da aber so in der kleinen Hütte manchmal das Problem ist, ist, man arbeitet und es funktioniert bei mir, aber dann funktioniert es woanders wieder nicht. Und da gibt es ein tolles Tool, das heißt Shell Check. Das ist so ein Syntax-Checker, wo ich sage, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Skript Hallo Welt habe und ich sage, dieses übergebe ich an das Programm Shell Check, dann sagt der mir, hey, an der Stelle, das kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Du solltest vielleicht das da machen, was ich dir vorschlage und wenn du das nicht machen willst oder mehr Informationen dazu willst, ist hier direkt in der Shell der Link. Klick doch da mal drauf und dann kriegst du eine einseitige Erklärung, warum es klug ist, das umzusetzen. Und das ist halt auch was, wo ich ganz ehrlich sein muss. Meine ersten Bash-Skripte hast du irgendwie im Keller gebaut, die waren dann halt schlecht und ein guter Kumpel kam dann zu mir und hat gesagt, mach das mal mit dem Shell-Check. Und das fand ich super, weil du dann erst mal lernst, was da dahinter steht. Genau. Genau, die letzten zwei Tools sind vielleicht auch ein bisschen spezieller. Ich finde es aber auch so ganz cool, wo ich sage, naja, ich könnte so einen Terminal-Multiplexer haben. Auch das zeige ich kurz. Ich bin ja hier jetzt in so einer virtuellen Maschine. Das oben kann ich zumachen. Und jetzt möchte ich aus irgendeinem Grund mehrere Fenster haben. Da gibt es sogenannte Terminal-Multiplexer und einer ist halt eben T-Max. Und dann öffnet sich eine neue Shell im T-Max. Und jetzt kann ich über diesen T-Max halt eben verschiedene Shells öffnen und die Initialisierung eines T-Max-Befehls ist Steuerung und B. Und dann sage ich zum Beispiel mit dem Zeichen, ich teile mir das und lasse da ein htop drüber laufen und hier sage ich, mach mal so und lasse da ein ncdu drüber laufen und das muss ich ein bisschen kleiner machen, sonst sieht es man nicht. Und das sieht zumindest mal cool aus. Und der nächste, aber sehr, sehr elegante Weg ist, ich mache mit meinen Teilnehmern, also in Fortbildungen, aber auch mit Schülern, weil ich tatsächlich noch ein bisschen unterrichte, ist es dann so, dass wenn die ein Problem haben, dann will ich nicht hingehen, sondern denke, das Problem haben vielleicht andere, dann muss der den T-Max aufmachen und ich kann mich mit dem verbinden und habe sein Bild bei mir auf dem Beamer, also von Teilnehmer oder von Schüler. Und gerade dafür ist es super. Oder zum Debugging. Wir wollen beide sehen, was wir machen, da können beide auch schreiben. Also super Tool. Genau. Was auch toll ist übrigens bei dem T-Max ist, ich kann noch 3 Minuten reden und ich kann mit dem Befehl de-detachen, was so viel heißt wie, die Session läuft weiter, aber ich sehe sie nicht. Und auch das mal kurz gezeigt, also wenn ich jetzt sage, Steuerung B, D, jetzt bin ich raus. Wenn ich T-Max aber mit dem Befehl A wieder aufrufe, hole ich mir das wieder her und dann bleibt die Session bestehen. Und ich mache es gerade so, wenn ich nicht weiß, wie stabil meine Verbindung ist und ich mache vielleicht was Kritisches, dann mache ich auf meinem Server das T-Max auf, mache meine Dinge, habe dann den Abbruch, shit, beim Backup-Skript, aber das T-Max interpretiert es als Detach und sagt, ich laufe einfach weiter. Genau. So, und Das Letzte, was ich zeigen kann, ist, das nutze ich tatsächlich mit irgendwelchen Menschen, die sagen, ich sitze irgendwo, ich brauche ein bisschen Hilfe. Das nennt sich Teammate. Und da ist es ja so, früher war es so, wenn ich dann zu dem auf die Konsole wollte, dann musste ich irgendwie an seiner Fritzbox vorbei oder der hatte vielleicht einen Server im Netz, dann war es einfacher, aber dann musste ich entweder das Passwort für den Server haben oder habe gesagt, guck mal, hier ist mein SSH Public Key, hinterleg den mal. Es war relativ viel Aufwand, um auf die Kiste zu kommen. Und gerade bei solchen Home-User-Supports ist es schwierig. Jawohl. Und dann sage ich zu den Leuten, installiere mal bitte Teammate aus den Paketquellen und dann kommt sowas raus, nur read-only oder auch schreibend. Da kommt dann ein Link raus und den gibst du mir auf einem sicheren Kanal und dann kann ich mich sofort verbinden, aber von mir ist nichts hinterlegt. Und sobald der die Session wieder schließt, komme ich auch nicht mehr rauf. Also das ist sowas, um schnell mal Support zu bieten oder auch zu bekommen, ist Teammate eine tolle Sache. Ich habe halt nur die Konsole, also das ist jetzt nicht wie hier X2Go, dass ich sage, ich habe meine ganze Umgebung da. So, Fazit. Das hier, was ich vorgestellt habe, ist so meine subjektive Einschätzung von, wie man sich so seine Umgebung herrichtet. Ich höre häufig von Teilnehmern, ja, das ist ein bisschen Spielerei, mag sein, es macht schon auch Spaß, ja. Aber es ist durchaus auch so, dass ich da einen Mehrwert empfinde und von dem her kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und ich finde, alleine sich auf diese Entdeckungsreise zu geben, was da alles möglich ist, schon für mich eine tolle Sache. Und ich bin fertig.
Erstmal vielen Dank für den Vortrag, war klasse. Zwei Ergänzungen noch, und zwar, es gibt ein History-Tool namens HSTR für History, was es erlaubt, dass nicht nur N-Curses basiert, hat den Vorteil, dass man damit rauf und runter scrollen kann, sondern jetzt wird es wichtig, es kann nach regulären Ausdrücken in der History suchen. Das ist eine coole Nummer. Zweite Ergänzung, B-Top, im Gegensatz zu Hardtop, setzt ein High-Color-fähiges Terminal voraus, kann dafür aber auch Disk-IO anzeigen, Netzwerk-Traffic und so weiter und so fort. Das wären noch die zwei Ergänzungen, die ich zu der Tool-Übersicht hätte. Aber erstmal vielen Dank.
Ja, also gerne. Also HSTR kenne ich nicht, B-Top kannte ich, aber B-Top konnte ich nicht aus den Paketquellen installieren, dann habe ich es gelassen. Also es war so die Idee. Aber auf jeden Fall kann ich so beides unterschreiben.
Danke für den Beitrag. Ich hätte aber auch eine Frage. Wenn ich Tmux verwende oder Screen, dann landen die Befehle, die ich dort in den Fenstern habe, nicht in meiner History.
Korrekt. Aber wenn du das in der Kombination mit dem Append machst, also das hier, wenn du das in der Kombination History-A machst, dann passiert das nämlich, dann landet die da drin. Das ist nämlich eigentlich der springende Punkt. Wenn ich das nicht mache, dann landet es nämlich nicht da drin. Genau.
Ich habe als Anfänger immer das Problem, dass mir die Schrift in der Shell zu klein ist. Kriegt man das auch irgendwie in der Konfigurationsdatei geregelt?
Also ich mache es da für mich immer so, ich mache mal das hier zu, Detach. Für mich ist so das goldene Ding, weil mir ist die Schrift zwar nicht so klein, aber wenn ich hier bin, brauche ich eine andere Schrift, wie wenn ich im Vortrag bringe. Und was ich da in der Regel mache, ist Steuerung Plus oder Steuerung Minus. Dann musst du ins Profil von deinem Terminal-Emulator, also hier ist es so, das sieht man jetzt aber nicht klein, also weil es groß ist, in den Einstellungen gibt es ein Tab, das ist von Anwendung zu Anwendung verschieden, aber das heißt Profil und da kann man Schriftart und Schriftgröße einstellen. Okay, danke. Bitte.
Könnte man. Okay. Könnten Sie mir eventuell nochmal das mit den Folien vor History zeigen, damit man die nochmal mitfotografieren kann? So schnell war ich damals nicht.
Kann ich machen, aber wie gesagt, wenn ich hier rausgehe, gucke ich, dass diese Folien auf der Webseite landen.
Ach so,
okay. Landen. Mache ich sofort und weil ich schnell die das reinstellen, weiß ich nicht. Ja, aber jetzt mal umgehend.
Ich möchte auch noch 6 Zeichen ergänzen. SCRCPY.
Secure Screen, Copy für Android.
Screen Copy für Android. Also kann ich mir so mein Handy auf dem Bildschirm zaubern und mit Copy und Paste das Handy bedienen. Das finde ich wirklich toll.
SCR CPY.
CPY. Danke.
Gibt es das in den Paketquellen? Wissen Sie das? Ja? Das würde mich mal interessieren, weil da war ich mir nicht sicher. Apt Show. Nee, hat er nicht. Aber müsste man halt über Fremdquelle oder Backports oder so weiter. Aber das wollte ich, wäre hier jetzt darüber hinausgegangen.
Ja, ich habe mal eine Frage zu der History-Ignore-Variablen. Und zwar die zwei- und dreistelligen Befehle. War das jetzt nur hier für den Vortrag als Demonstration der Möglichkeiten oder ist das tatsächlich dein Best Practice?
Das ist mein Best Practice, weil ich tatsächlich sage, also wenn man mal die History...
Naja, es gibt aber doch ganz viele Shell-Befehle, die wirklich Auswirkungen aufs System haben. Ich sage nur DD.
Ja.
Die man schon in der History durchaus auch mal sehen wollte.
Ja, aber Achtung, genau. Und das ist der Punkt, das ist ein super Beispiel. Diese drei, also eins, zwei oder drei Zeichen bedeutet nicht die Länge des Befehls, sondern die Länge der Zeichenkette, die ich eingebe. Bedeutet okay. Folgendes.
Gut, verstanden.
Ja? Ja. Okay, haben Sie alle anderen auch verstanden? LS ist nicht drin, weil zwei Zeichen. LS minus A ist drin, weil die komplette Zeichenkette vier Zeichen hat. Und deswegen ist das DD nämlich drin. Aber, genau.
Ich habe auch noch einen Tipp zum Thema History. Was ich meinen Anfängern häufig empfehle, ist, dass sie hinter ihren Befehl noch eine Raute schreiben und dann eine Erklärung für sich selbst. Denn dann finden sie ihre eigene Erklärung in der History wieder.
Ja, genau. Super Punkt. Meine ich den Vortrag nochmal halt, mache ich das. Nein, nee, ist mein Ernst.
Ja. So, was mir aufgefallen, also sie benutzen ja eh schon Terminator. Und da ist die Frage, hat das Timux darüber hinaus noch Mehrwert? Also, weil ich auch Terminator benutze, aber...
Ja, hat's. Ja? Okay. Weil... Der Terminator tut meine lokale Session hier, also mein Emulator trennen, aber auf meinem Server, also wenn ich mich auf dem Server per SSH einlogge, da habe ich keinen Terminator. Und das ist der Punkt, also ich mache lokal hier auf meiner Maschine, mache ich das auch nicht. Aber ich bin tatsächlich hier gerade nicht auf meiner Maschine, sondern ich bin remote verbunden und da habe ich keinen Terminator. Also Top-Links nicht, aber wenn ich in der Umgebung bin... Korrekt, genau so ist es.
Ich habe noch eine Anmerkung, du hast irgendwie Pfeiltaste nach oben einfach vergessen, oder?
Das Was habe ich vergessen?
Also, Pfeil hoch kommt der letzte Befehl, ja, genau. Also, aber das wissen wahrscheinlich alle hier schon. Okay. jetzt meine Frage. Bei meinem System geht Ausrufezeichen nicht und dann die Nummer. Wo stellt man das denn ein? Dass in der History, kann man das ein- und ausschalten? Die...
Das weiß ich nicht. Also das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß, also, nicht. Weiß ich nicht. Habe ich. Also höre ich das erste Mal. Habe ich noch nie gehört. Das wäre halt für mich was, wo ich dann mal wirklich mit Man Bash mich auf die Suche begeben würde. Aber habe ich noch nie gehört. Also hat jemand eine Lösung für das Problem? Was hast du denn für eine Shell?
Ist eine Bash.
Okay, ist eine Bash.
Keine Ahnung.
Also sein Gesicht ist so etwa wie meins. Sorry.
Okay.
Ja.
Dazu vielleicht eine Anmerkung. Guck dir mal an, wie ETC-Profile aussieht oder die systemweiten Bash-Konfigurationen. Vielleicht ist da irgendwas dran verändert worden, was das genau verhindert. Aber mir fällt jetzt schon der PTSonics ein, weil das ist eigentlich Standard-Bash-Funktionalität. Aber wie gesagt, guck dir einfach mal die systemweiten Initialisierungsdateien an.
Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Aus persönlicher Erfahrung würde ich BashRC nicht mit eigenen Kram zumüllen, sondern das in einer getrennten Datei auslagern und die dort irgendwo am Ende einlesen lassen, weil da schreiben irgendwelche Tools noch rein und wenn man das übertragen will, hat man echt ein Problem.
Genau, also bei verschiedenen, der Vorschlag von dem jungen Mann hier ist korrekt, bei verschiedenen Systemen macht es absolut Sinn, absolut, vor allem wenn man dann produktiv mitarbeitet. Ich habe aber immer wieder das Problem, dass ich mal irgendwo ansetzen muss und dann fange ich damit an. Aber zum Beispiel habe ich auf meinem produktiven System zum Beispiel Bash Aliases komplett ausgelagert, weil ich einfach 400 Aliases habe. Aber meine History-Anpassung und mein Prompt sind tatsächlich genau diese 7 Zeilen. Und dann habe ich das nicht gemacht. Aber trotzdem, das, was der junge Mann da sagt, ist absolut korrekt, ist Best Practice. Ja.
Ganz kurz dazu, gibt es in neuen Systemen eine .bashrc.de und alle Dateien drin werden verwendet.
Genau, das ist ja ganz häufig so, dass es diese Datei gibt. Jawohl, korrekt, genau. Gut, gerne noch weitere Fragen, Vorschläge, Verbesserungen?
Ich habe nur die Frage, gibt es noch einen Tipp, wie man die Konfiguration quasi auf verschiedene Zielsysteme relativ schnell drauf bekommt? Ist da irgendwie so ein Best Practice?
Also ich mache, also wenn ich innerhalb desselben Systems bleibe, also ich bin auf einem Debian, was ich sage ja mal, also ist für mich einfach ein so gut solides System und ich gehe wieder auf ein Debian, mache ich es tatsächlich so, dass ich meine Dot-Files in meinem eigenen Verzeichnis habe ich in einem Git-Repo. Und das ist überhaupt kein Problem. Was aber ein Problem ist, und deswegen, das gehört dazu, ich habe auch ein Arch Linux und das Thunderbird da ist einfach viel neuer wie das, was im Debian drin ist. Und rückwärts geht's nicht. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also das ist auch so, worauf will ich raus? Diese Dot-Files sichern und wieder einspielen, das funktioniert und das ist gut. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Im Einzelfall kann es ein bisschen tricky sein, je nach Anwendung, zu der das jeweilige Dot-File gehört. Genau, richtig, genau.
Ganz kurz. Noch eine Anmerkung zum Durchsuchen der History. Also Pfeiltasten hoch und runter funktionieren natürlich. Die meisten werden auch die Bild-Hoch- und Runter-Tasten kennen.
Das hat einer schon gesagt, genau richtig. Das habe ich nicht gemacht. Aber
nee, die Pfeiltasten schon, aber die Bild-Hoch-Tasten.
Ja, also, auch das, genau.
Also Anfang tippen und dann mit Bild-Hoch-Tasten. Die meisten kennen es, aber auch nicht
alle. Genau. Ja, das ist so... Muss ich ehrlich sagen, da sitzt du in einem Kämmerlein und guckst mal, was sind die Dinge, die die meisten nicht kennen. Und Pfeil hoch zum Beispiel, das machen sie irgendwie alle, aber so dieses Filtern mit rekursiver Suche oder sowas, deswegen habe ich gewisse Dinge nicht rein oder ich habe sie schlicht vergessen, wie zum Beispiel, letzt gesagt, das mit dem Kommentar hinter dem Befehl. Das ist einfach super, das nehme ich nächstes Mal mit rein.
Letzte Frage, Entschuldigung, den Rest müssen wir dann offline vermutlich nehmen. Du stehst ja sicher noch ein bisschen zur Verfügung.
Auf jeden Fall.
Nochmal die Frage zum Beispiel zu dem Prompt. Wenn man den in die etc-bash-rc reinpackt, dann gilt es quasi vielleicht für alle der Maschine.
Genau, also es gibt ja viele, viele Dateien, an denen ich es machen kann. Es gibt ja zum Beispiel auch die etc-profile und die .profile, aber das eine ist nur eine Login-Shell, das andere ist wieder eine... Jede Shell, die ich neu erarbeite, wird da ausgearbeitet, genau. Aber du hast verschiedene Ansatzpunkte. Ich nehme erstmal nur diese Datei.
Okay. Und was ich wiederum noch sehr gerne verwende, sind Aliase. Weil da kann man so gerade bei ChangeMod oder genau. So das -C oder so schon standardmäßig dahinter hängen.
Aliase hatte ich drin, habe es rausgenommen, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich muss um 45 fertig sein. Also ohne Witz, tatsächlich genauso war es.
Okay, ja. Und wir brauchen 5 Minuten für die neue Technik.
Vielen Dank, vielen sehr Dank. Aktiv, toll.